Ja, wenn wir in unsere Favela gucken, in die Horsine, dann kann man eigentlich ganz klar sehen, dass sich die Polizei zurückgezogen hat. Es gab halt zwischenzeitlich sehr viel mehr Schießereien, sehr viel mehr Polizeigewalt. Es ist also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man sich erhofft hatte. Und die einzige Möglichkeit im Endeffekt, das jetzt zu Olympia nicht weiter ausbrechen zu lassen, zumindest in der Horsinia, war ein Rückzug der Sicherheitskräfte. Während das aber im Complexo do Alemão, jetzt in der Nordzone beispielsweise, ganz anders ist. Also da haben wir die letzten 3, 4 Tage durchgängig Schießereien mit Opfern auf beiden Seiten, also auf Seiten der Polizei und auch auf Seiten der Favela-Bewohner, dass die Befriedung im Endeffekt fast überall als gescheitert betrachtet wird. Auf Seiten der Bewohner natürlich, von Seiten der Polizei klingt das anders. Wobei auch der Sekretär für innere Sicherheit hier in Rio gesagt hat, dass das im Endeffekt der Kampf gegen die Drogenbanden verloren ist. Ja, also da klingt das alles auch nicht mehr so positiv. Also die Lage ist schon kompliziert.
Und also über Social Media wird eben diese andere Seite der Medaille sichtbar, eben genau diese Gewalt, die Schießereien, von denen Julia gesprochen hat, werden darüber transportiert, weil das natürlich auch nichts ist, was man offiziell sozusagen in Rio so als präsent oder so zeigen möchte von den Olympischen Spielen. Aber die Lage ist eben dramatisch.
Das waren die freien Auslandskorrespondentinnen Julia Jaroszewski und Sonja Peter-Andl vor über einem Jahr hier im Radio 1 Medienmagazin, genauer gesagt in der Ausgabe vom 13. August. Vielleicht erinnern sich, liebe Beitragszahlerinnen und Zahler, das war seinerzeit, als in Rio Olympiastimmung aufkam oder vielleicht dann doch nicht. Es gab ja Kritik einerseits an den tatsächlichen Abläufen der Spiele, aber auch daran, dass jenseits vom Hochglanz in den Favelas, Rios, ja doch nicht, sagen wir mal, der Friede eingekehrt ist, den man sich gewünscht hatte, obwohl natürlich seit 2011 dort versucht wurde, auf dieses Ereignis hin mit Polizeigewalt und auch mit anderen Methoden die sogenannte Befriedung einzuleiten. Jetzt wieder verbunden mit uns Julia Jaroszewski und Sonja Peter-Andl über ein Jahr später. Nachhaltiger Journalismus hat bei euch dazu geführt, dass wir jetzt einen Film sehen können, wo ich den Eindruck habe, es ist schlimmer als je zuvor. Ist dieser Eindruck richtig?
Leider ist dieser Eindruck richtig. Also die Befriedungspolizei UPP ist ja ursprünglich angetreten, um den Frieden in die Favelas von Rio zu bringen, zumindest einige Ausgewählte. Und es ist mittlerweile einfach so, dass man tatsächlich von einer Art Krieg sprechen kann, der in der Rocinha stattfindet. Nicht nur zwischen Polizei und Drogengangs, mittlerweile auch zwischen den Gangs in der Rocinha, die um die Herrschaft rivalisieren.
Grundsätzlich, wenn man nach Rio schaut, dann ist die Situation nicht nur in den Favelas relativ dramatisch, auch in der Stadt an sich ist die Gewalt extrem angestiegen, wenn man das vergleicht zum Vorjahr 2016. Dann sind Raub- und Mordüberfälle statistisch angestiegen und man ist, wenn man auf die Zahlen guckt von gewaltsamen Todesfällen, eigentlich wieder bei einer Höhe von um die 60.000 und das ist wie zu der Zeit vor der Befriedungspolizei quasi.
Als ich 2007 das erste und einzige Mal in der Favela Rocinha war, da hatte man mir den Tipp gegeben, nur dann zu filmen, wenn die Betroffenen, die vor der Kamera sind, damit einverstanden sind. Und zweitens, wenn ich irgendein Gewehr sehen sollte, sollte ich sofort die Kamera nach unten richten. Ihr seid da nun relativ sportlich durchgegangen. Man hört zwischendurch Schüsse. Ihr seid bei der Polizei, ihr seid bei Kindern, die im Drogenmilieu auch schon tatsächlich getötet haben. Wie gefährlich war die Arbeit?
Also wir arbeiten jetzt schon seit einigen Jahren in der Rocinha immer wieder und auch in anderen Favelas in Rio wie dem Complexo do Alemão. Und sind einfach Hotspots, in denen oft Schießereien stattfinden. Das kennen wir aus der Vergangenheit, wobei die Frequenz jetzt nochmal stark zugenommen hat. Das heißt, es fanden in der Rocinha ständig Operationen von Polizei und von verstärkenden Spezialeinheiten statt, bei der tatsächlich auch immer wieder Bewohner getroffen werden oder angeschossen werden. Das heißt, es gibt ein reelles Risiko. Wir selber hatten noch einige brenzlige Situationen, in denen wir uns dann kurz in die Bar an der Straße geflüchtet haben. Und also es hätte auch eskalieren können und die Situation hat sich dann irgendwie wieder aufgelöst zum Glück. Es ist zu einem gewissen Grad gefährlich. Man kann dieses Risiko höchstens mindern, wenn man weiß, wie man sich am besten verhält. Was tatsächlich so ist, es wurde halt angesprochen, dass man keine Gewehre zeigt. Ne? Wenn man jetzt die Polizei sieht, die täglich mit hunderten Polizisten quasi in der Hosinia agiert, dann kommt man gar nicht drum herum, Gewehre zu zeigen. Die sind dann halt meistens eben von der Polizei oder den Spezialeinheiten, die von den Drogenbanden, die existieren auch. Die können wir auch sehen, aber filmen kann man die natürlich nicht. Das heißt, es ist wirklich eine militarisierte Macht auf zwei Seiten momentan oder auf mehreren Seiten, sogar in der Hosinia existent. Und dort zu arbeiten, erfordert halt wirklich viel Feingefühl auf der Seite quasi der Bewohner und auch der Drogenbanden, die dort arbeiten. Und bei der Polizei, muss man tatsächlich sagen, hat man den Eindruck, dass es auch schwieriger geworden ist für uns, überhaupt mit denen zusammenzuarbeiten, also überhaupt die Polizei zu erreichen. Beispielsweise, wir kennen eigentlich relativ viele Kontaktpersonen bei den Sicherheitskräften in Rio, aber dieses Jahr war es wirklich komplizierter, sie überhaupt vor die Kamera zu bekommen. Also man hat uns eigentlich abgewimmelt, hat versucht zu sagen, dass es sei alles zu gefährlich. Also eigentlich könne man beispielsweise in der Hosinia momentan überhaupt nicht drehen aufgrund des Krieges, der dort existiert. Und als wir dann gesagt haben, wir sind aber eh schon vor Ort, also man kann uns gar nicht davor beschützen, dass wir da nicht mehr reingehen, da hat es dann auch irgendwann geklappt. Aber grundsätzlich ist tatsächlich auch der Auftritt gegenüber von Journalisten sehr viel zurückhaltender geworden.
Die Geräusche übrigens im Hintergrund, das war jetzt nur, war ein friedliches Geräusch, das war ein Kater. Aber dennoch bleibt für mich die Frage, was euch wirklich treibt, nachdem ihr so lange Zeit in der Favela auch gelebt habt, euch dieser Gefahr auszusetzen.
Also ein großer Antrieb ist natürlich schon, diese Situation weiter zu verfolgen und tatsächlich auch dann hinzuschauen und zu dokumentieren, was dort passiert und auch diese extreme Gewalt, wenn der Großteil der deutschen Journalisten tatsächlich schon wieder abgereist ist, so nach der ganzen WM- und Olympia-Berichterstattung. Und jetzt eben hinzusehen und diese zum Teil Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, die Situation, in der die Bewohner leben, das heißt also einfach zwischen Gangs und Spezialeinheiten, das finden wir wahnsinnig wichtig.
Und wir hatten ja auch eigentlich immer seit Anbeginn quasi, seit der Planung für die WM und Olympia gesagt, wir müssen unbedingt draufschauen, wenn eben all diese großen Ereignisse vorbei sind, weil wir wissen wollen, bleibt denn das, was versprochen wurde? Und wir haben ja immer mit allen Leuten, die wir interviewt haben, haben wir diese Frage gestellt. Und zunächst war am Anfang war die Hoffnung ja groß zu sagen, ja klar, das wird irgendwie besser werden, es wird Geld investiert werden. Und wir waren dann halt skeptisch und haben gesagt, ist das denn tatsächlich so und so weiter. Und dann gab es halt irgendwann Zweifel. Und genau diese Zweifel haben sich eben jetzt bestätigt. Und wenn man in das letzte Jahr noch reinschaut, also 2016, dann gab es ja eben viel Berichterstattung, die positiv war. Und es war auch relativ sicher zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten. Aber genau das ist eben jetzt nicht mehr der Fall. Und das wird eben sehr selten gezeigt.
Ich schlage vor, wir hören uns mal einen ganz kleinen Ausschnitt an aus eurem Film.
In Rio de Janeiro tobt ein Jahr nach Olympia ein brutaler Krieg. Und fast jeder hier ist davon betroffen. Das hier ist die Hosinia, die größte Favela von ganz Brasilien. Und wir sind mittendrin, um über den Drogenkrieg zu berichten. Obwohl wir schon lange hier arbeiten, schockiert auch uns der aktuelle Gewaltausbruch. Schüsse werden wir in den nächsten Tagen immer wieder hören. Eigentlich sollte die Polizei die Gangs vertreiben. Was wir hier ein Jahr nach Olympia sehen, ist genau das Gegenteil. Ein heftiger Drogenkrieg lässt Menschen sterben, die Polizei scheint machtlos. In diesen Wochen erleben wir genau das, was Favela-Bewohner täglich leben. Jeden Tag Schießereien, wir müssen aufpassen, was wir filmen und sagen. Und dann geraten wir auch noch mit der Polizei aneinander. Die Szenen der Festnahme sollen von der Kamera verschwinden. Als wir uns weigern, wird es ungemütlich. Aus zwei Polizisten werden 10 und der Ton wird immer rauer. Letztendlich löschen wir das Material, um nicht auf der Polizeistation zu landen. Leicht ist der Job nicht. Die Polizisten können jederzeit aus dem Hinterhalt beschossen werden und wissen nicht einmal, ob ein korrupter Kollege sie an die Drogengangs verrät. Immer wieder werden Jugendliche erschossen. Viele der Drogensoldaten steigen jung ins Verbrechen ein und sterben, bevor sie erwachsen werden. Als wir in einer Favela des Complexo do Alemão in der Nordzone von Rio recherchieren, treffen wir doch noch einen, der die Welt der Drogengangs zeigt. Eigentlich wollte ich ihn nur fragen, wie er die Zukunft der Jugendlichen in der Favela sieht. Er sagt, dass er selbst schon für die Gangs gearbeitet hat. Ein 13-Jähriger, der nicht mehr zur Schule geht, der allein in einem Ziegelhäuschen lebt. Seine Mutter ist gestorben, sagt er. Ein anderes Leben kennt er nicht. Ich frage ihn, ob er nicht etwas anderes lernen möchte. Er redet, als wäre er viel älter. Ich weiß nicht, ob ich alles glauben kann oder ob es auch ein Teil Angeberei ist. Seine Geschichte zeigt auf jeden Fall, wie verloren die Jugend in den Favelas oft ist. Eigentlich kennen wir uns in der Hosinia gut aus, doch gerade weiß man irgendwie nie, wann die nächste Schießerei stattfindet. Hier bekriegen sich gerade nicht nur Polizei und Drogengangs, sondern zwei rivalisierende Gangs. Sie kämpfen um die Macht in der Rosina, denn die ist eine der lukrativsten Drogenhochburgen von Rio. Hier wird verdammt viel Geld umgesetzt. Sehen können wir das auch an den Gang-Graffitis an den Wänden. In einer Gasse liegen Drogenreste auf dem Boden. In der Rosina gibt es eigentlich alles, von Marihuana über Kokain, Pillen bis hin zu Crack. Die Gangs sind in diesem Film nicht zu sehen, obwohl sie überall sind. Wer hier lebt, weiß, wo die Späher an den Straßenecken stehen und weiß, wo die Drogen verkauft werden. Wir haben gesehen, wie und wo die oftmals jungen Männer mit ihren Gewehren durch die Favela laufen, nur ein paar hundert Meter von der nächsten Polizeieinheit entfernt. Wir haben auch gesehen, wie Mitglieder der Drogengangs Barrikaden in den Straßen errichten, damit die Polizei nicht durchkommt. Aber filmen können wir das nicht.
Das ist 2017 gedreht und das ist, wenn man so will, nicht nur wenn man so will, sondern das ist ein knallharter Dokumentarfilm, wo ihr auch selbst euch dabei filmt, wie ihr in dieser Situation seid. Ich habe damals den Film, als ich die Favela Rosina besuchte, City of God vorher gesehen. Diesen ja dann doch eher Spielfilm, aber mit dokumentarischen Elementen gedreht. Und ich hatte echt Angst, nach diesem Film die Favela zu besuchen. Nun ist das, was ihr dort filmt, eben tatsächlich echt. Das ist nackter Realismus. Aber es bleibt zum Schluss so etwas wie Ohnmacht. Ihr könnt auch in diesem Film keine Lösung anbieten. Gibt es vielleicht keine?
Ja, wir haben einen Protagonisten, der tatsächlich auch als Reporter arbeitet im Complexo do Alemão, der aus dem Complexo do Alemão kommt und der die Gewalt auch täglich miterlebt, der täglich Schießereien hört. Und der hat uns dann gefragt, wie ist das eigentlich gerade in der Rosina? Wie ist denn die Situation da? Ist das gefährlich? Wie ist das für euch? Und dann kann ich mich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben und ich sagte, naja, klar, es ist schwierig, aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Es wird zur Normalität. Und er sagte darauf, es darf keine Normalität werden. Man muss über jeden Schuss, der dort passiert, nachdenken. Und ich fand diesen Dialog wahnsinnig wichtig, weil er tatsächlich zeigt, wie schwierig die Situation ist, wie gefährlich die Situation ist und wie sehr man sich doch irgendwie adaptiert, um mit dieser täglichen Gewalt umgehen zu können und was man auch irgendwie muss, aber trotzdem immer wieder hinschauen muss, was tatsächlich in dieser Stadt, in dieser Millionenstadt täglich für Morde passieren.
Und es geht eben nicht nur darum hinzugucken, sondern eben also dieser wichtigste Teil dieser gesamten Befriedungsstrategie, der UPP, das heißt der soziale Teil, der ist ja komplett sozusagen weggecuttet worden. Also der wurde ja komplett eingespart. Die ursprüngliche Idee war, dass man eben quasi eine innovative Strategie fährt und eben nicht nur Polizei in den Favelas stationiert, also so wie es jetzt tatsächlich stattgefunden hat, sondern dass man eben groß angelegt auch viel Geld investiert in Sportzentren, in Bildung, in Kultur, in die Jugendlichen gerade, die ja in den Favelas am verletzlichsten sind. Und da kann man jetzt einfach sehen, wie diese Strategie gescheitert ist. Das heißt, Sportzentren schließen, in der Rosina hat die Bibliothek geschlossen, die einfach für viele Jugendliche ein Anlaufpunkt war, die sonst eben einfach keine Orte haben, wo sie hingehen können in der Freizeit. Genau, und diese ganzen wichtigen Bildungsmöglichkeiten, die Jugendlichen andere Chancen eröffnen, die so wichtig werden, die entfallen jetzt quasi.
Ja, und wenn man mal drüber nachdenkt, dass 2009 beispielsweise diese erste Befriedungspolizei installiert wurde und wir sind jetzt in 2017, das sind 8 Jahre. Ein Kind, was damals 10 war, ist heute 18. Wenn man wirklich sehr, sehr viel in Bildung investiert hätte, in Kultur, in ein quasi sozusagen in die Jugend tatsächlich, nicht in innere öffentliche Sicherheit, dann hätte aus diesem Jugendlichen tatsächlich was anderes werden können als jemand, der sich überlegt, naja, meine einzige Chance sind doch eigentlich die Drogenbanden. Insofern zeigt das alles, was wir dort erleben, schon, dass die Jugend wahnsinnig wichtig ist und Rio da einen großen Teil verpasst hat, aber dass das immer noch möglich ist, dass man tatsächlich in die Jugend investieren muss, weil sie sind die Nächsten, die tatsächlich sonst sich eine Seite aussuchen, sei es irgendwie die Polizei oder sei es die Seite der Drogenbanden.
Was man eben auch nicht vernachlässigen darf, also was ein ganz wichtiges Puzzleteil natürlich auf der Metaebene ist, damit diese Strategien sozusagen im Mikrokosmos Favela funktionieren, ist eben auch der Kampf gegen die Korruption beziehungsweise die ganzen Herausforderungen im Bereich Polizeitraining, Polizeiausbildung. Genau, und also Korruption ist ja generell in Rio gerade eins der zentralen Probleme.
Ihr habt diesen Film nicht für euer eigenes Blog, favelawatchblog.com, gedreht, sondern ihr habt sozusagen im Auftrag von Funk, ganz genau gesagt vom Y-Kollektiv, gedreht. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Wir hatten im vergangenen Jahr einen Vortrag auf der Republika wieder zum Thema digitaler Drogenkrieg. Also das heißt, wie Kartelle, wie Gangs in Mexiko beziehungsweise in Brasilien Technologien nutzen. Also soziale Netzwerke, Drohnen, Internet generell, Überwachungssoftware. Und da wurden wir dann angesprochen von einer Mitarbeiterin von Y-Kollektiv, die uns gefragt haben, ob wir nicht Interesse hätten, für sie eine Reportage zu machen aus unseren Themengebieten.
Wird daraus jetzt möglicherweise eine Kontinuität?
Das kommt ganz darauf an. Ich glaube schon, dass der Bereich Drogenkrieg, die Jugend, die Entwicklung, Technologien interessant sind, auch gerade für die Zielgruppe, die Jugendlichen eben, um ein bisschen den Blick zu erweitern, eben nach Lateinamerika zu gucken oder eben ein bisschen ins Ausland. Und es ist durchaus spannend, inwiefern da die nächsten Reportagen kommen. Das müssen wir natürlich dann schauen.
Also man sieht, dass es durchaus auch bei dem Publikum von Y-Kollektiv reges Interesse gibt, sozusagen den Drogenkrieg und diese Herausforderungen und Lösungsansätze zu diskutieren. Der Beitrag wurde ja veröffentlicht und
innerhalb von kurzer Zeit hat er alle relativ viele Klicks und Aufrufe, ne?
Genau, hatte viele Aufrufe und auf deren YouTube-Präsenz und also sehr rege Diskussionen über die Thematik.
Dann sage ich jetzt nochmal der Vollständigkeit halber den Filmtitel Drogenkrieg in Rio de Janeiro zwischen Gangs und Polizei. Y-Kollektiv, eine Dokumentation von Julia Jaroszewski und Sonja Peter-Andel. Wir hatten sie beide jetzt hier am Skype-Telefon und dann wünsche ich toi 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 viele Reaktionen auf jeden Fall und möglicherweise, das wünscht man sich ja, wenn man journalistisch unterwegs ist, dass sich auch etwas verändert mit der konkreten Arbeit. Dafür wünsche ich euch auf jeden Fall toi, toi, toi.
Vielen Dank. Dankeschön.